Liebe Geschwister, wir reden über Nehemia und lesen das Buch Nehemia. Ich hoffe, dass ihr euch einmal in diesen Tagen vorsichtig an das Buch herangewagt habt. Das Buch ist eigentlich so eine Art, wie sollen wir sagen, Bericht oder Roman, könnte man auch beschreiben, eine Novelle. Es ist kein Lehrtext, es ist eine Geschichte, die dort erzählt wird, mit biografischen Elementen von Nehemia, wie er aus Babylon zurückgekommen ist nach Jerusalem und was er dort erlebt und erfahren hat. Und deshalb ist es mitunter manchmal schwierig zu sagen, ich lese jetzt den nächsten Textabschnitt, dann müsste ich euch jetzt ein ganzes Kapitel beispielsweise mit genealogischen Daten vorlesen, wer mit wem, wann, wo, an welcher Ecke von der Mauer gebaut hat. Deshalb meine Bitte an euch, dass ihr in diesen Tagen, wo wir über Nehemia predigen, wirklich das Buch lest und euch mit diesen Ereignissen in diesem Buch ein kleines Stück vertraut macht. Letzte Woche hat Christopher begonnen und ich weiß nicht, ob ihr euch die drei Schlagworte seiner Predigt merken konntet. Setz dich und weine. Das war das Erste, was er uns mitteilte. Setz dich und weine. Das Zweite war, knie dich hin und bete. Und das Dritte war, steh auf und handle. Heute möchte ich Fortsetzung machen bei dem letzten Punkt. Steh auf und handle. Wie geht das? Wir sagen schnell und gerne immer ja. Wir wissen, wir sollen, wir täten, wir müssten. Es gibt so viele Probleme, gerade in diesen Zeiten. Ich könnte mich, wenn es nicht so traurig wäre, manchmal amüsieren. Kaum hat irgendein Politiker die Möglichkeit, in ein Mikrofon zu sprechen, tun sie es auch, hemmungslos. Und man sollte, man müsste, man hätte auch. Und es gibt einen unter den Politikern, der weiß am Ende immer alles besser rückblickend. Ob ihm das Stimmen bringt, weiß ich nicht. Aber das ist so, man kann so unheimlich viel erzählen. Aber die Frage ist eigentlich für uns, wie kommen wir aus dem Wissen, aus dem Hören, wir sollten, wir müssten, wir täten, wir hätten. Wie kommt man aus diesem Konjunktiv für sich selber persönlich, aber auch für eine Gemeinde in eine Schrittfolge, die wirklich etwas bewegt und verändert? Das ist also die große Überschrift, die Frage, wie kommen wir ins Tun? Und ich beginne einfach mal mit drei Fragen, von denen ich hoffe, dass sie auch in unserem Herzen ein kleines Stück ankern. Frage Nummer eins. Welches Thema bewegt dich schon immer? Welches Thema oder welche Menschengruppe bewegt dich schon immer intensiv? Wir können das auch so stolpernd sagen. Welche Menschengruppe, welches Thema bewegt dich? Pause. Schon immer. Pause. Intensiv. Gibt es da etwas, was du in deinem Leben immer wiederkehrend in deinem Herzen oder in deinem Kopf hast? Ist es immer wieder so, ja, keine Ahnung wann und wo und wie, aber ist es immer wieder so eine Idee, ich würde gerne mal Ikebana für Frauen machen, die so Kinder alle aus dem Haus, alle nicht in der Gemeinde und dann basteln und irgendwie so kleine japanische schöne Gestecke, die begeistern mich und das würde ich gerne mal machen. Und man tut das oft so weg und denkt, na ja, ich mal gucken, wenn ich Rentner bin oder wenn ich Rentnerin bin. Gibt es da ein Thema, gibt es Menschen, die dich bewegen? Eine bestimmte Bevölkerungsgruppe? Gibt es so ein Thema im Sinne von, ich habe schon immer ein Herz für Menschen gehabt, die Probleme mit Alkohol haben. Ich habe immer schon ein Herz für Kinder gehabt, die aus Familien kommen, wo Mama und Papa arbeiten und die mit einem Schlüssel um den Hals, sei Schlüsselkinder, so hießen sie früher, die, ich weiß nicht warum, die liegen mir auf der Seele. Gibt es ein Thema, die Frage 1, welches Thema bewegt dich? Bewegt dich schon immer? Welches Thema kehrt immer wieder in deine Gedanken zurück? Welches Thema oder welche Menschengruppe bewegt dich intensiv? Zweite Frage, und jetzt geht es einen Tick tiefer. Welches Thema bewegt dich in deiner Beziehung zu Gott? Welches Thema, welche Menschengruppe bewegt dich in deiner Beziehung zu Gott? Ein Thema, eine Fragestellung, wo du spürst, da hat Gott etwas mit zu tun. Vielleicht gibt es ja auch ein Thema, wo du den Eindruck hast, das kehrt immer wieder in dir zurück, entweder evangelistisch oder diakonisch oder fürsorglich oder wie auch immer. Es liegt dir auf dem Herzen und es ist vor deinen Augen, in deinem Herzen immer irgendwie präsent. Dritte Frage, welches Thema und welche Menschengruppe bewegt dich intensiv in deinem Herzen, in der Beziehung zu Gott, in der Gemeinde? Welches Thema und welche Menschengruppe bewegt dich persönlich intensiv in der Beziehung zu Gott, in der Gemeinde? Das sind so drei Kreise. Das eine ganz persönlich bei mir, mein Thema. Das andere Mal vielleicht ein Thema, das mit Gott zu tun hat, wo ich spüre, da hat er ein Mitspracherecht oder da hat er seinen Finger draufgelegt oder da ist ein Thema, das in meinem Leben mit ihm immer wieder aufpoppt und immer wieder mir in den Sinn kommt. Und das andere Mal ist es ein Thema, wo es um die gesamte Gemeinde geht, wo es für mich darum geht, wir sollten doch, wir müssten doch, man soll, wir merken, da sind wir dann schnell bei den anderen. Wir haben den Eindruck, da sollte und müsste und täte sich etwas verändern müssen, aber wir selber rechnen uns da vielleicht gar nicht so rein. Warum stelle ich die Fragen? Ich stelle die Fragen aus folgendem Grund. Kann es sein, dass diese Last, diese Frage, dieses Thema, das, was dich zutiefst bewegt an dieser Stelle, kann es sein, dass dieses Thema einen Hinweis gibt, wo und wofür du dich engagieren sollst? Kann es sein, dass dieses Thema etwas damit zu tun hat, dass Gott in dein Leben einen Ruf oder eine Berufung hineinspricht? Ich bin ja nun an der Schwelle zur Rente und kürzlich kam ein Freund vorbei, 1,5 Meter Abstand draußen, wir standen in der Wohnung, er stand draußen, beide mit Maske, ach, das war so halt jetzt die übliche Begegnungsmethode. Und er stellte mir in diesem Zusammenhang die Frage, wie lange hast du noch, wie viele Tage sind es noch? Und sagte, ich habe von meiner Frau etwas gelernt, Stefan, das will ich dir weitergeben. Freiheit wovon ist immer auch Freiheit wozu? Was machst du, wenn du nicht mehr das tust, was du jetzt tust? Du kannst erstmal aufhören zu arbeiten, du darfst dich auf deine Rente freuen, aber du musst dir die Frage beantworten, wenn du nicht mehr das tust, was du jetzt tust, was tust du dann? Wenn du frei bist von deiner Verpflichtung, in der du in deinem Arbeitsleben stehst, wofür setzt du die Freiheit, die Gott dir jetzt gibt, ein? Das hat gesessen. Das war eigentlich genau das, was ich nicht hören wollte und worum ich mich seit etlichen Wochen innerlich drück. Diese Antwort geben zu müssen, Freiheit wovon und dann Freiheit wofür. Ich hätte mir sagen können, ja Stefan, du kannst das machen und das machen. Da gibt es auch einiges, was ich machen kann, das ist gar nicht so. Aber mit einem Mal tauchte da dieser Kreis auf, was bewegt dich in deinem Herzen? Welche Menschen, welches Thema bewegt dich in deinem Herzen vor Gott? Und ich merke, da brauche ich eine Antwort. Ich habe noch keine, jedenfalls noch keine, wo ich sagen würde, mit Unterschrift und mit Unterschreiben und das ist die Antwort. Ich habe eine Idee, ich habe eine Ahnung, aber ich weiß nicht, ob es das ist. Christopher hat uns gesagt, steh auf und arbeite. Und der Teppich, auf dem dieser Satz gesprochen wurde, der Untergrund, auf dem dieser Satz von Christopher genannt wurde, weil was auch in Nehemia steht, ist, dass Nehemia ein Vierteljahr täglich darum gebetet hat, dass Gott ihm Antwort gibt, was er mit seiner Last, was er mit dem Thema den Leuten in Jerusalem geht es schlecht, die Stadt ist immer noch in Ruinen, sie wird überfallen, sie wird geplündert, die Leute leben schutzlos in dieser Stadt, ihren Widersachern ausgesetzt. Was, Herr, mache ich? Was mache ich mit dieser Nachricht, die mich umtreibt, die ich nicht mehr loswerde, die mich nachts aufsucht, die mich immer wieder in meinen Gedanken beschäftigt. Und er hat angefangen zu beten, darum zu beten, dass Gott ihm Antwort gibt. Und auf diesem Klangteppich sozusagen denken wir weiter. Die Frage also, was mache ich, wenn mich ein Thema bewegt? Was mache ich, wenn ich aufstehen will und auch aufstehen soll, um etwas zu tun? Was mache ich? Erster Gedanke dazu, suche gläubig, treu, kontinuierlich den Austausch mit Gott. Es gibt Worte im Englischen, die lassen sich im Deutschen nicht übersetzen. Gott suchen ist okay, das kriegen wir hin. Das heißt, im Gespräch sein, beten mit Gott. Aber ich habe eine wunderbare Formulierung gelesen, da heißt es, dass wir Gott faithfully, glaubensvoll und, ja, geht schon los. Das Wort hat mehrere Bedeutungen im Deutschen. Wir sollen Gott suchen, wir sollen im Gespräch sein, im Austausch sein mit Gott. Treu, hingegeben, verlässlich, voller Glauben und Zuversicht. Wir sollen mit Gott reden über das, was uns bewegt, ehrlich und unverstellt. Vielleicht gibt es ja eine Personengruppe, die uns begeistert, aber vielleicht sind es ja auch Menschen oder gibt es ein Thema, das mich ärgert. Aber es hat sich in mir festgekrallt, es hat Widerhaken in meiner Seele und es treibt mich um. Ich komme auch nicht weg. Es ist in mir und ich muss mit Gott reden. Und vielleicht nicht nur reden, sondern auch ringen. Herr, was mache ich damit? Meinst du das wirklich? So wie du mir das jetzt sagst, will ich es nicht. Ehrlich zu sein vor Gott. Und vielleicht höre ich ja dann in meinem Beten und in meinem Herzen, dass Gott mir sagt, habe ich auch so nicht gemeint. Und dann muss ich die nächste Frage bewegen, wie meinst du es dann? Und dann nimmt mich Gott wahrscheinlich mit in eine Phase des Hörens. Oder er bringt mich an Bücher. Er bringt mich zu Menschen. Er bringt mich in eine Situation, wo eine Alltäglichkeit mir plötzlich eine Einsicht öffnet und der Heilige Geist mir die Verbindung herstellt zu dem, was wichtig ist. Der erste Gedanke ist also, dass wir Gott suchen auf diesem Teppich, den uns Christopher gelegt hat, zu sagen, ja, wir beten, so wie Nehemia gebetet hat. Wir suchen Gott, wir suchen den Austausch, das Gespräch mit Gott zu der Frage, zu dem Thema, zu der Menschengruppe, die mich bewegt und die meine Gedanken fesseln. Das hat Nehemia auch gemacht. Und beim letzten Mal haben wir gelernt und gesehen, dass Nehemia zu dem König kam und bei dem König sozusagen, das war sein nächster Schritt, den er konkret planen konnte, den er konkret dann sozusagen wagte, ihm zu sagen, was ihm auf dem Herzen lag, als der König ihn fragte. Gott hat die Tür aufgemacht und er hat dann Erlaubnis bekommen mit Reisepapieren und mit Wachen und mit Begleitung und mit Vollmachten ist er ausgestattet dann nach Jerusalem gekommen. Gut, Teil 1 der Reise war erledigt. Teil 1 des sozusagen seines Aufstehen und Tuns war nun erledigt. Und nun ist er in Jerusalem. Und dann? Eine Stadt voller Ruinen. Wenige Leute leben in der Stadt. Mehr versteckt als öffentlich, weil sie Angst haben, immer wieder neu von marodierenden Gruppen und anderen Feinden überfallen zu werden und beraubt zu werden. Und dann lesen wir im Nehemia im Kapitel 2 die Verse ab Vers 11, so einige will ich uns nur kurz lesen. So kam ich nach Jerusalem und verblieb dort 3 Tage. Dann stand ich nachts auf, ich und einige Männer mit mir. Ich hatte niemandem mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und dann heißt es weiter, so ging ich des Nachts des Tals hinauf und untersuchte die Mauer. Das war das Nächste, was er dann tat. Eine Bestands- und Problemaufnahme, was mache ich mit einer Stadt, die keine Stadtmauer mehr hat? Oder ein bisschen Stadtmauer hat, hier und da ein bisschen Mauer hat und da kann man vielleicht noch das Tor erkennen. Was muss gemacht werden in dieser Stadt und was muss ich tun und was muss ich im Grunde genommen in Angriff nehmen, wenn ich diese Mauer dieser Stadt wieder aufbauen will zum Schutz für die, die darin wohnen und als Motivation und Verlockung und Anreiz für Menschen zu kommen, neu zurückzukommen in die Heimat und Wohnung zu nehmen in dieser Stadt. Der zweite Punkt heißt, kläre und definiere deine Vision. Was willst du tun in Bezug auf dein Thema? Nehemia musste sich überlegen, jetzt bin ich in Jerusalem, was muss ich tun? Er ist im Gespräch mit Gott, aber er ist auch nüchtern genug zu sagen, ich muss mal gucken, was es hier überhaupt gibt. Ich muss mal schauen, wie die Lage überhaupt ist. Ich muss mal sehen, was überhaupt gemacht werden muss. Kläre deine Schau, kläre deinen nächsten Schritt. Was willst du tun in Bezug auf deinen nächsten Schritt? Es gibt einen wunderbaren Satz, was du nicht klärst, kannst du auch nicht tun. Ist immer so ganz drollig, wenn Kinder aufräumen müssen. Wenn man die Kinderzimmer stellt, weil alle Spielzeuge sind da, wo sie nicht sein sollen, nämlich auf dem Fußboden. Und dann stehen irgendwann die Kinder davor und gehen nicht mehr in das Zimmer. Ich weiß nicht, also wer Kinder hat, hat das festgestellt. Die Kinder gehen dann nicht mehr in das Zimmer, sondern finden irgendwo anders Spielzeug und kommen damit ins Wohnzimmer. Aber sie gehen nicht mehr in ihr Kinderzimmer. Und wenn man dann sagt zum Beispiel, räum dein Zimmer auf, dann tun sie das nicht. Warum? Weil sie völlig überfordert sind. Weil sie gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und ich habe festgestellt, dass das eine wunderbare Erfindung ist von den Pädagogen, zu sagen, sag ihnen konkret, was sie tun sollen. Bei mir, ich habe ja nur Mädchen, das hat den Vorteil gehabt, wir mussten nicht noch Technikteile aufräumen, sondern wir hatten nur eine Sorte Spielzeug, nämlich lauter Puppen und Puppenkleider und die lagen überall rum. Und da konnte man sagen, okay, also Anregung Nummer 1, das war dann auch eingrenzend formuliert, ihr müsst nicht das ganze Zimmer aufräumen. Nun hat man ja als Erwachsener ein bisschen den Überblick und hat festgestellt, das meiste sind Puppenzeug. Also was sagt man? Ihr müsst nur die Puppen aufräumen. Mehr nicht. Nur die Puppen und die Kleider. Und das haben sie dann auch gemacht und siehe da, plötzlich konnte man wieder den Fußboden sehen und sie begannen in ihrem Zimmer zu spielen. Das, was man konkret sagt, kann auch konkret getan werden. Nehemia hatte die erste konkrete Erfahrung bei dem König, dass er ihm sagen konnte, in einem Satz sagen konnte, ich will nach Jerusalem, um die Stadtmauer in der Stadt meiner Vorfahren aufzubauen. Das war seine Vision. Jetzt war er da, er hat dann noch Erweiterungen gebracht. Jetzt war er da in Jerusalem und jetzt musste er neu gucken, wann und wo und wie fange ich an. Wie geht das, die Mauer wieder aufbauen? Das Erste, was er entdeckt hat, war, besser ist, man geht nachts. Nicht, weil man da mehr sehen kann, sondern weil man da vor Feinden sicher ist. Und dann hat er etwas Interessantes getan. Er hat nicht angefangen, das sage ich jetzt mit so einem gewissen schmunzelnden Unterton, er hat nicht angefangen, die Bevölkerung zu trösten. Er hat nicht angefangen, die einzelnen Leute zu besuchen. Er hat keine Generalversammlung einberufen, aller Gutwilligen und Willigen, so wie wir das in den letzten Jahren immer wieder mal hörten, die Allianz der Willigen. Sondern er hat mit seiner Vision im Herzen, ist er, nachdem er die Stadtmauer inspiziert hat, wie dramatisch der Verfall ist, wie runtergekommen die Mauer wirklich ist, ist er zu den Leuten, zu den Leitern, zu den einflussreichen Verantwortlichen in der Stadt gegangen und hat ihnen gesagt, so sieht es aus. Es ist furchtbar. Diese Stadt ist ein Ruinenhaufen. Und wir sind das Gespött in unserer Region, weil wir nichts auf die Reihe kriegen. Soll das so bleiben? Er ging dann, nun sprach ich zu den Vorstehern, die er aufgesucht hatte, Vers 17. Ihr seht doch das Elend, in dem wir da sind. Jerusalem ist verwüstet und seine Tore durch Feuer verbrannt. Wohlan, bauen wir die Mauer Jerusalems wieder auf, dann werden wir nicht mehr zum Gespött. Und könnte man sagen, okay, alle sind sofort angesprungen, nein, 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 nein. Dann erzählte ich ihnen von der Hand Gottes, die gütig über mir gewaltet hatte, und von den Worten des Königs, die er zu mir gesprochen hatte. Er hat ihnen erzählt und berichtet, mit welchem Mandat er kommt, was in seinem Herzen gewachsen war. Er hat erzählt, welche Türen Gott aufgetan hat. Er hat erzählt, dass er nicht gegen den König ist, sondern dass er den König im Rücken hat. Er hat erzählt, dass er Papiere bei sich hat, die ihm Vollmacht geben und Legitimation geben, Baumaterial zu beschaffen. Und das hat die Leute gewonnen und überzeugt. Und dann heißt es dort, da sprachen sie, wohlan beginnen wir zu bauen. Und sie begannen rüstig das gute Unternehmen. Mache vorsichtige Pläne. Drittens, mache vorsichtige Pläne für deinen ersten oder deinen nächsten Schritt. Wenn wir eine konkrete innere Planung haben, dann, wenn wir eine Vision haben, wenn wir spüren, das, jawohl, das ist mein Wunsch, das ist meine Sehnsucht, das ist das, was mir auf dem Herzen liegt, dann mache vorsichtig Pläne für den nächsten Schritt. Es geht nicht darum, zu überlegen, wie gewinne ich ganz Ingolstadt. Vielleicht geht es darum, wie kann ich das, was mir auf dem Herzen ist, so umsetzen, dass ich in dieser Stadt, für diese Stadt einen Unterschied mache. An einer Stelle, dass ich meine kleine Stelle und meinen kleinen Schritt beginne. Was ich uns mitgeben will, ist, dass dieser Weg, so will ich es einmal sagen, ein Weg ist, der in Ausdauer gegangen werden muss. Wir finden in dem Neuen Testament an verschiedenen Stellen, zum Beispiel im Hebräerbrief Kapitel 12, dass wir mit Ausdauer unseren Glauben leben sollen. Oder in Hebräer 12, Vers 12, dass wir unsere müden und erschlafften Glieder wieder aufrichten sollen, dass wir unsere Hände heben sollen, neu zum Beten. Die Bibel ist da ganz nüchtern. Sie weiß, dass Menschen müde werden. Sie weiß, dass Menschen sozusagen einknicken unter der Last. Sie weiß, dass manchmal einfach Wege lang und für manchen Menschen scheinbar zu lang sind und dass man dann lieber sitzen bleibt, als aufzustehen und weiterzugehen. Aber die Bibel ist ermutigend. Gott ist ein Gott, der ermutigt und sagt, steh wieder auf, geh weiter. Der Prophet Elia, der unter dem Ginsterbusch lag, steh auf, geh weiter, ist doch nicht vorbei. Steh auf, Hör nicht auf zu beten. Richte wieder deine Hände auf. Bete weiter. Bete weiter. Es hat eine Verheißung. Wirf dein Glauben und dein Vertrauen nicht weg. Es hat eine Verheißung. Es wird Lohn dafür geben. Steh wieder auf. Geh weiter. Nehemia hat die Mauer auch nicht an einem Tag gebaut. Nehemia hat diese Mauer wochenlang, monatelang gebaut. Und wir werden entdecken, dass es auch nicht leicht war. Aber er hat angefangen. Er hat die Arbeit vorbereitet im Gebet. Er hat sagen können, worum es ihm geht, was sein Ziel ist, was er tun will. Gott hat ihm Türen geöffnet und er ist durchgegangen und weitergekommen. Und dann ist er in Jerusalem und er entdeckt in Jerusalem, ich muss schauen, was hier getan werden muss. Und er hat entdeckt, wenn ich die Mauer aufbauen will, muss ich die Leute, die entscheidenden Leute in der Stadt, die Leitung im Boot haben. Und er hat sich um die Männer gekümmert, um die Leitung gekümmert und hat sie ins Boot geholt. Und dann war das eine Multiplikation der Begeisterung. Dann hatten sie eine Idee, ja, wir sind nicht allein. Ja, wir fangen an. Ja, wir beginnen. Da ist einer, der hat Idee, der hat Möglichkeit, der hat Einsicht, der hat Übersicht. So kann es gelingen. Wunderbar. Und es heißt dann, und sie begannen rüstig das gute Unternehmen. So fing es an. Und nächsten Sonntag werden wir sehen, wie es weitergeht. Fortsetzung folgt. Amen.